Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Sonntag ex Audi ist der schwierigste Sonntag im Kirchenjahr. Seit Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar da und der Heilige Geist ist vor Pfingsten noch nicht bei allen da. Mancher Pfarrer sagt, und heute im Gottesdienst ist die Gemeinde auch nicht da. Die Gemeinde scheint auf sich selbst gestellt zu sein, sie sucht darum umso mehr Trost und Hilfe bei Gott. Deshalb heißt der Sonntag einfach, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Lateinisch ex Audi. Und Gott hat das Flehen und Rufen gehört, er gab seinem Volk Israel und den Nichtjuden einen neuen Bund. Hört den Predigtext aus Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Im Predigtext geht es um den neuen Bund für Israel und Juda. Und wir Christen? Ich wiederhole, dass es für jeden Christen wichtig ist, sich Rechenschaft darüber zu geben, wie er das AT versteht. Wir können nicht einfach alles, was Gott zu den Juden gesagt hat, auf uns beziehen. Denn er hat es gar nicht zu uns gesagt. Es gilt gar nicht für uns. Einzig und allein durch Jesus Christus haben wir Zugang zu Jahwe und seinem Wort. Auch zu dem Wort, das er an sein Volk Israel sagte. Warum? Weil Jahwe durch seinen Sohn Jesus Christus einen neuen Bund geschlossen hat. Und diesmal nicht nur mit Israel, sondern mit allen Menschen auf der Welt. Zu dem neuen Bund gehört man nicht durch biologische Abstammung von Abraham durch die Geburt von einer jüdischen Mutter, sondern durch die geistliche Abstammung von Jesus durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, in der Taufe und im Glauben. Die Taufe ist das Eintrittssakrament für den neuen Bund. Der Taufschein ist mein Personalausweis als Bundesbürger, als Bürger des neuen Bundes, des Bundes Gottes. Und wie mein Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland nicht sicherstellt, dass ich die Gesetze dieses Landes immer halte, aber den Schutz dieser Gesetze des gesamten deutschen Rechtes und Staates genieße, so stellt mein Taufschein keine Garantie dar, dass ich ein erweckter Christ bin oder dass ich nie sündige, sondern dass ich unter dem Schutz des Rechtes Gottes und seines Reiches stehe, solange ich meinen Glauben die Taufe nicht wegwerfe durch eine Abkehr von Jesus Christus. Es gibt einen alten und einen neuen Bund Gottes. Nicht umsonst hat unsere Bibel ein altes Testament und ein neues Testament, AT und NT. Im NT erfahren wir von diesem neuen Bund Gottes mit den Menschen. Was hat also unser Predigtext aus Jeremia 31 mit uns Christen zu tun? Im NT finden wir die Antwort. Im Hebräerbrief beschreiben die Kapitel 8 bis 10 Jesus als Mittler des neuen Bundes Gottes. Und dort wird Jeremia 31 zitiert, und zwar genau die Verse, die heute unser Predigtext sind. Ich lese Auszüge aus dem Hebräerbrief. Kapitel 8. Nun aber hat Jesus ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn wenn jener erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Denn Gott tadelt sie und sagt, und hier wird dann unser Predigtext vollständig zitiert. Und weiter Kapitel 9. Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Zeiten, ist er ein für allemal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Und schließlich Kapitel 10. Weil wir denn nun, Brüder, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den Jesus uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Deswegen dürfen wir die Verheißungen Jahwes an Israel und Juda auf uns beziehen, wegen Jesus Christus, der der Mittler des neuen Bundes Gottes ist. Bei jeder Aktualisierung von Apps auf dem Handy kann man als erstes, wenn man die App dann aufruft, lesen, was neu ist. So kündigt Gott bei Jeremia 31 an, was in seinem neuen Bund neu sein wird. Und im Hebräerbrief sind diese angekündigten Neuerungen dann alle als eingetreten beschrieben. Lest es ruhig zu Hause noch einmal nach. Deshalb möchte ich einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Das ist neu am neuen Bund Gottes. Erstens, Gottes Gesetz wird auf Menschenherzen geschrieben statt auf Steinen. Zweitens, die Vergebung der Sünden geschieht ein für alle Mal. Und drittens kann jeder Mensch Gott direkt erkennen. Zuerst also, Gottes Gesetz wird auf Menschenherzen geschrieben, nicht auf Steintafeln. Damit erkennen wir auch, dass der neue Bund nicht das Gegenteil des alten Bundes ist, sondern dem ursprünglichen Anliegen des alten Bundes entspricht. Ihr erinnert euch, die ersten Tafeln mit den Gesetzen Gottes am Sinai hatte Gott geschrieben. Ich zitiere 2. Mose 32. Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Und Gott hatte sie selbst gemacht und die Schrift war Gottes Schrift eingegraben in die Tafeln. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn, der warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Dann geht Mose noch einmal hoch auf den Berg Sinai und notiert selbst die Gesetze Gottes auf zwei Steintafeln. Im neuen Bund Gottes sollen die Gebote Gottes wieder von Gott geschrieben werden, nicht mehr von Menschen. Gott, der Heilige Geist, ist es, der unsere Herzen erforscht und sie auch beschriften kann. Das ist so ähnlich wie bei der Reformation. Die wollte nichts Neues, sondern das, was Neues, Schlechtes zur Bibel hinzugefügt worden war, in der Kirche im Laufe der Jahrhunderte wieder abstreifen und zurück zur alten Lehre der Apostel kommen. Der neue Bund und das alte Gesetz. Es besteht ein wichtiger Unterschied zwischen Bund und Gesetz. Wenn Gott einen neuen Bund schließt, heißt das nicht automatisch, dass er ein neues Gesetz erlässt. Er sagt im Predigtext, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Gott ist ja derselbe geblieben. Der Bund ist neu, das Gesetz nicht. Ich wiederhole eine Kernstelle dazu. Jesus Christus spricht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das Gesetz bleibt aber auch nicht so, wie es war, denn Jesus Christus hat es ein für alle Mal erfüllt. Nun hat das Gesetz einen neuen Zweck bekommen. Es ist nicht mehr der Weg zum Leben und zur Erlösung, das hatte ja bei keinem Menschen geklappt, sondern das Gesetz ist der Wegweiser der Heiligung. Es zeigt auch uns Christen, wie wir als Erlöste leben sollen. Das bedeutet einerseits, dass das AT auch für uns Christen gilt. Viele Gebote hat Jesus bestätigt. Du sollst nicht töten, zum Beispiel, bleibt richtig. Aber die Strafbewährung der Gebote, nämlich, dass Menschen andere Menschen hinrichten wegen einer Gebotsüberschreitung, ist ausgesetzt bis an den jüngsten Tag. Dort wird Jesus dann der genaue Richter sein, der alle Menschen nach ihren Taten richtet. Eine Entsorgungstheologie ist nicht christlich, dass wir alles entsorgen aus dem AT, was uns nicht passt, und sagen, für uns Christen gilt das nicht. Vielmehr kann man andersherum sagen, was Jesus nicht verändert hat, bleibt in Geltung. Einiges hat er aber verändert. Hier einige Beispiele. Wir dürfen auch Schweinefleisch essen, denn Jesus erklärte alle Speisen für rein. Durch Jesus wurden die 10 Gebote verändert. Kommt euch das komisch vor? Luther hat sie umgeschrieben im kleinen Katechismus und diese Umschreibungen sind Dogmen unserer Kirche. Luther hat das ursprüngliche 2. Gebot weggelassen, das war das Verbot, sich ein Bild von Gott zu machen. Warum ließ er es weg? Weil Gott uns selbst ein Bild von sich gab, Jesus Christus. Und der spricht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Im NT werden 9 von 10 Geboten aus dem AT bestätigt. Nur das 3. Gebot nicht, du sollst den Sabbat heiligen. Denn Jesus Christus hat im Grab den Sabbat ein für alle Mal vollkommen gehalten und damit geheiligt. Deshalb schrieb Luther auch das 3. Gebot um und machte aus dem Sabbat den Feiertag. Für uns Christen gelten die Geh- und Verbote des AT nicht direkt, weil wir Bundespartner des neuen Bundes sind. Wir dürfen und müssen das AT mit der Jesus-Christus-Brille lesen. Vorsicht vor Sekten und christlichen Splittergruppen. Manche von ihnen neigen dazu, in den alten Bund zurückzufallen. Aber das dürfen und müssen wir Christen nicht. Das ist der Trost daran. Uns fällt eine große Last vom Herzen. Wir bleiben nicht dadurch am Leben, dass wir alle Gebote halten. Das schafft nämlich kein Mensch. Sondern wir bleiben am Leben und erhalten ewiges Leben dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben. Denn die Erlösung selbst haben wir ein für alle Mal und ausschließlich durch Jesu Christi Blut. Da bin ich beim 2. Gedanken der Predigt. Die Vergebung der Sünden geschieht ein für alle Mal. Von heute aus gesagt, sie ist bereits geschehen vor 2000 Jahren durch Jesus Christus am Kreuz. Mein Eindruck ist, dass diese Aussage ziemlich unstrittig ist unter Christen. Wo es jedoch große Unterschiede gibt, ist, was man aus dieser Aussage folgert. Ich hatte bereits von einer alten Irrlehre im neuen Gewand gesprochen, von der Hypergnade oder besser Gegengnade. Nämlich, dass man nur einmal Gott für seine Sünden um Vergebung bitten müsse und dann nie wieder, weil ja Jesus ein für alle Mal die Sünden der Menschen vergeben hat. Die Kapitel 8 bis 10 des Hebräerbriefes befassen sich mit diesem Thema und dort geht es darum, dass Jesus nicht wie der Hohepriester im AT jährlich zur Vergebung der Sünden ein Opfer bringen muss, sondern Jesus hat es ein für alle Mal gebracht am Opfer, am Kreuz. Das Opfer ist einmalig, aber nicht das Sündenbekennen. Auch im AT wurden die Sünden der Menschen das ganze Jahr über bekannt und Sühneopfer dargebracht, immer wieder. Und jedes Jahr legte dann der Hohepriester die Sünden der Menschen auf den Sündenbock und jagte ihn anschließend in die Wüste. Jesus hat sich für uns zum Sündenbock machen lassen. Das heißt nicht, dass wir keine Sünder mehr sind, ganz im Gegenteil. Da wir nun Gottes Gesetz durch den Heiligen Geist in unsere Herzen geschrieben bekommen haben, erkennen wir schmerzlich genau, dass wir immer wieder sündigen und viel sündigen. Und der Heilige Geist führt uns in aller Wahrheit, wie wir im Evangelium gehört haben. Er führt uns immer wieder zur Buße. Wer für seine Sünden nicht reuevoll um Vergebung bittet, der erhält nicht Anteil an der Erlösungskraft des Blutes Jesu. Denn ich kann nicht Buße tun für Sünden in der Zukunft und mir so einen Freifahrtsschein zum Sündigen holen. Das wollten Menschen durch die Jahrhunderte immer wieder gern. Auch der Ablasshandel vor der Reformation wurde öfter gern so verstanden. Nein, wir bleiben täglich, sekündlich abhängig von der Vergebung durch Jesus Christus. Das immer neue Beichten lehrt uns auch die Kirchengeschichte. Die Apostel haben es praktiziert und weitergegeben. So tun es die Christen durch alle Jahrhunderte hindurch. Irrlehren einmal ausgenommen, die es natürlich auch immer gab. Ergänzen möchte ich noch für alle, die gern einmal Texte im Internet oder Bücher aus dem englischen Sprachraum zum christlichen Glauben lesen. Das Wort Confess ist nicht dasselbe wie das Wort Bekennen. Ein Sündenbekenntnis ist noch keine Beichte. Die Beichte umfasst mehrere Schritte. Erkenntnis der Sünde, reuevolle Zerknirschung des Herzens deswegen, Bekenntnis der Sünde, Bitte an Gott um Vergebung der Sünde und Zuspruch der Sündenvergebung. Diese Vergebung ist immer wieder möglich, weil Jesus Christus ein für alle Mal durch sein Blutopfer Erlösung ermöglicht hat und Versöhnung erwirkt hat. Das ist der Inhalt des neuen Bundes. Beim Abendmahl singt ja der Pfarrer die Worte Jesu Christi. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut von Jesus Christus macht uns rein. Nichts und niemand sonst, wir selbst uns auch nicht. Wer das begreift, der hat Verlangen nach dem heiligen Abendmahl. Und der versteht, warum das Abendmahl zum Gottesdienst dazugehört. Ja, Martin Luther hat gesagt, der Abendmahlsgottesdienst, das ist der neue Bund. Beim Abendmahl feiern wir Gottes neuen Bund mit den Menschen. Das Abendmahl ist das Bleibesakrament des neuen Bundes, dass wir uns nicht wieder von Jesus Christus abwenden. Das Abendmahl hilft mir, Christ zu bleiben, Bundesbürger zu bleiben im neuen Bund. Das heilige Abendmahl hilft mir, dass ich mich nicht von Jesus abwende und auch nicht durch andere Menschen von Jesus abbringen lasse. Da bin ich beim dritten Gedanken der Predigt. Jeder Mensch kann Gott direkt erkennen. Er braucht keinen Vermittler oder Guru oder Trainer oder Wahrsager oder Experten oder Theologen oder Propheten oder Prediger oder Pfarrer, um Jesus Christus zu erkennen. Warum? Weil sich Gott selbst uns zu erkennen gibt als Mensch in Jesus Christus. Und weil der Gott Jesus Christus selber der Mittler geworden ist, sodass dafür kein anderer Mensch, wie zum Beispiel im AT der Hohepriester, nötig ist. In der Theorie ist das sicher eine Binsenweisheit. In der Praxis allerdings neigen wir Menschen zum Rückfall in den alten Bund. Wir neigen dazu, auf andere Menschen genauso oder mehr zu hören als auf Gott. Wenn der Pfarrer zum Guru wird, dann ist etwas schiefgelaufen. Das kann man ganz einfach daran erkennen, ob ein Christ, wenn er über seine eigenen Glaubensüberzeugungen spricht, die Bibel zitiert oder den Pastor. Entweder Jesus hat gesagt oder Prediger so und so hat gesagt. Natürlich gibt es auch die hoffentlich häufige Möglichkeit, dass der Pastor etwas gesagt hat, was Jesus sagte. Aber wichtig ist, dass jeder Christ von den Worten des Pfarrers zu den Worten Jesu findet. Deshalb prüft meine Predigten und die aller Prediger, ob sie auf Gottes Wort zurückzuführen sind, ob sie mit Gottes Wort übereinstimmen. Und wenn nicht, dann folgt diesen Worten nicht und sagt es mir oder dem jeweiligen Prediger. Jeder Mensch kann Gott direkt erkennen. Das schützt uns vor Menschengläubigkeit in dem Sinne, dass wir nicht einem Pfarrer wie einem Guru folgen. Das soll uns aber auch in einem anderen Sinne vor Menschengläubigkeit bewahren, dass wir auch nicht uns selbst als Guru folgen, sondern Gott. Das bedeutet zum Beispiel in der Corona-Situation, dass ich mich mit Jesus Christus beschäftige, statt mit meinem Ärger über die Einschränkungen im Alltag, auf Arbeit und in der Gemeinde. Wer das möchte, kann gern für die Geltung unserer Grundrechte beten oder auch auf dem Markt dafür demonstrieren. Eine vorsätzliche Ignoranz der Hygienemaßgaben wäre jedoch Unbesonnenheit statt Jesuszentriertheit, Unvorsichtigkeit statt Wachsamkeit und Unaufmerksamkeit gegenüber allen, denen diese Maßgaben sehr wichtig sind. Deswegen versuchen wir in Nathanael den Hygieneanforderungen zu entsprechen und uns danach so wenig wie möglich damit zu beschäftigen, weder im Ärger noch mit Eifer. Sondern wir nutzen durch das Hygienekonzept die Möglichkeit, uns wieder dem dreieinigen Gott zuzuwenden und ihn gemeinsam anbeten zu können im Gottesdienst. Ein Christ ist nicht ein Mensch, der seinem Herzen folgt, sondern dem Herzen Jesu Christi. Ein Christ ist nicht ein Mensch, der seinen Prinzipien treu bleibt, sondern dem Wort Gottes. Wenn das dasselbe wäre, dann wäre es wunderbar. Aber laut Bibel ist es das nicht. Wir sind also nicht selber unser Vermittler zu Gott, sondern Jesus Christus, der Mensch und Gott ist, vermittelt zwischen mir Menschen und Gott. Denn ich bin nicht Gott. Liebe Gemeinde, das ist neu am neuen Bund Gottes. Gottes Gesetz wird auf Menschenherzen geschrieben statt auf Stein. Die Vergebung der Sünden geschieht ein für allemal. Und jeder Mensch kann Gott direkt erkennen. Wie? Durch den Heiligen Geist. Denn er richtet in uns den neuen Bund Gottes auf, durch den wir Christen sind und Gottes Kinder sind. So heißt es über den Heiligen Geist im Predigtlied Nummer 127 in Strophe 6. Durch dich besteht der neue Bund, ohne dich wird Gott niemandem kund, du neuerst unsere Herzen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.